Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind unsere Themen heute Abend. Das Wehrweisen geht weiter. Die Ausgangslage vor den Bundesratswahlen bleibt auch am Vorabend offen. Die NEAT steht vor dem Durchstich am Gotthard, aber in Italien fährt sie in einen Flaschenhals. Alzheimer-Kranke müssen nicht zwingend den Job an den Nagel hängen. Das Arbeitsumfeld ist entscheidend. Der Zürcher Schiffbau hat ein Leck. Jetzt zeichnet sich ab, dass er ans Trockene kommt. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst Ursula Furgler. Sie hat die Nachrichten des Tages.
SP, FDP, CVP und SVP haben bekannt gegeben, wie sie sich morgen bei der Bundesratswahl verhalten wollen. Demnach dürfte je eine offizielle Kandidatin oder ein offizieller Kandidat von SP und FDP gewählt werden, denn einzig die SVP-Fraktion will in sämtlichen Wahlgängen geschlossen ihren Kandidaten wählen. Die SP-Fraktion will zuerst die Kandidatin der Grünen unterstützen. Sollte diese keine Chance haben, will die SP auf die offiziellen FDP-Kandidaten umschwenken. Die FDP hält beide Kandidatinnen der SP für wählbar. Bei der CVP will eine Mehrheit der Fraktion die offiziellen Kandidatinnen und Kandidaten von SP und FDP unterstützen. Das Rentenalter für Frauen wird wohl nicht auf 65 Jahre erhöht. Die Fraktion der SVP hat beschlossen, die 11. AHV-Revision in der Schlussabstimmung abzulehnen. Weil auch die Linke gegen die AHV-Revision stimmen will, wird die Vorlage wohl scheitern. Die Linke lehnt die vorgesehene Erhöhung des Rentenalters für Frauen auf 65 Jahre ab. Die SVP will zwar, dass Frauen länger arbeiten müssen, ist aber dagegen, dass die durch das höhere Rentenalter eingesparten 400 Millionen Franken für Frühpensionierungen eingesetzt werden sollen. Der Ständerat erachtet es nicht als dringend, beim Zivildienst die Gewissensprüfung wieder einzuführen. Bei der Diskussion über einen Bericht des Bundesrates zum Zivildienst hat sich die Kleine Kammer nun dafür ausgesprochen, die weitere Entwicklung abzuwarten. Seit vor anderthalb Jahren die Gewissensprüfung abgeschafft wurde, wählten viel mehr Männer den Zivildienst. Das Parlament verlangte deshalb vom Bundesrat, umgehend eine Vorlage zur Änderung des Zivildienstgesetzes zu unterbreiten. Als nächstes diskutiert der Nationalrat über die Vorlage. Der Nationalrat hat Gelder freigegeben für den Ausbau und die Verbesserung der Straßen und des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz. 1,5 Milliarden Franken gehen in Ausbauprojekte in den Agglomerationen und weitere 1,3 Milliarden in die Verbesserung und Anpassungen der Nationalstraßen. Zudem hat der Nationalrat einen einmaligen Beitrag über 850 Millionen Franken gutgeheißen. Dies soll verhindern, dass Bauprojekte wegen Geldmangel ins Stocken geraten. Das Geschäft geht nun in die Schlussabstimmung. Der Nationalrat will den Kantonen nicht vorschreiben, wie sie den Zweitwohnungsbau bekämpfen sollen. Er hat alle Änderungen, die der Ständerat vorgenommen hatte, aus dem revidierten Raumplanungsgesetz gestrichen. Der Ständerat wollte den Kantonen und Gemeinden vorschreiben, die Zahl der Zweitwohnungen zu beschränken und sie besser auszulasten. Mit der Gesetzesrevision wollen Bundesrat und Parlament der Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen» einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberstellen. Der Kanton Bern hat trotz der Annahme des Minarettverbots die Baubewilligung für ein Minarett in Langenthal bestätigt. Das Bauvorhaben am Islamischen Kultus- und Begegnungszentrum sei schon vor der Volksabstimmung von der Stadt Langenthal bewilligt worden, begründet die kantonale Baudirektion. Die UNO hat ein Expertenteam nach Nigeria geschickt, nachdem dort mehrere hundert Kinder an einer Bleivergiftung gestorben sind. In Dörfern im Nordwesten Nigerias würden Wasser- und Bodenproben in Goldminen entnommen, teilte eine UNO-Sprecherin in Genf mit. Insgesamt sollen in der betroffenen Region 18.000 Personen von den Vergiftungen betroffen sein. Im Juni hatten die nigerianischen Behörden eine Goldmine geschlossen und die UNO um Unterstützung gebeten. Diese gab 2 Millionen Dollar für Nothilfe frei. Irland, das stark unter einer Bankenkrise leidet, hat erfolgreich 1,5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufgenommen. Die Nachfrage der Anleger war 5-mal so hoch wie das Angebot. Analysten bezeichneten die Herausgabe der Staatsanleihen zwar als Erfolg. Irland verfüge nun kurzfristig über genügend Geld, habe aber deutlich höhere Zinsen zahlen müssen als in der Vergangenheit. Positiv aufgenommen wurde, dass Irland, anders als von den Finanzmärkten befürchtet, auf Gelder aus dem Rettungsfonds der EU verzichten kann. Angestellte der Schweizerischen Post erhalten im nächsten Jahr 1% mehr Lohn. Für leistungsabhängige Lohnerhöhungen will die Post 0,8% der Lohnsumme einsetzen. Und sie übernimmt weiterhin den gesamten Arbeitnehmerbeitrag zur Sanierung der Pensionskasse. Darauf haben sich die Post und die Sozialpartner für alle 36.000 Angestellten, die dem Gesamtarbeitsvertrag unterstehen, geeinigt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.420 Punkten, minus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.743 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 31,95 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,054. Das Wetter. Am Mittwochmorgen liegt etwas Nebel über dem Mittelland, sonst ist es meist sonnig mit ein paar Schleierwolken. Die Temperatur steigt am Nachmittag auf 22 Grad. Am Donnerstag ist es noch oft sonnig bei 20 bis 24 Grad. Es wird teilweise bewölkt, in den Alpentälern gibt es Föhn.
Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und so geht es hier weiter. Die Angst vor dem Infarkt, Norditalien in Erwartung des NIAT-Verkehrs. Arbeit mit Alzheimer, gute Kollegen machen's möglich.
Unser Kollege hat lange Jahre hier gearbeitet, hat einen guten Job gemacht. Wir wollten ihn vom Dienst her und von uns persönlich her einfach nicht hängen lassen.
Dann, mit Hotel Angst hatte alles angefangen. Seither fürchten sich Zürichs Politiker vor allem vor den Kosten des beliebten Schiffbaus. Jetzt liegt ein Sanierungsplan auf dem Tisch. Das blaue Wunder verblasst, wie sich die Demokraten von Virginia gegen die drohende Abwahl wehren. Doch zunächst reden wir heute schon über das Thema von morgen, die Bundesratswahlen. Noch ein langer Abend und eine kurze Nacht bleiben den Nationalräten und Ständerätinnen, den Lobbyisten und Einflüsterern, den Meinungs- und Königinnenmachern. Ab 8 Uhr morgen Vormittag gilt es ernst. Dann beginnt die Vereinigte Bundesversammlung. Sie tritt zusammen zur Wahl von 2 neuen Mitgliedern des Bundesrates. Heute Nachmittag standen weitere Positionsbezüge von Fraktionen auf der Traktantenliste. Die Spannung war groß, ob danach mehr Klarheit zustande kommt. Dennoch selten vor Bundesratswahlen waren Prognosen über den möglichen Wahlausgang so schwierig. Dazu zunächst jetzt aus dem Bundeshaus der Bericht von Dominik Meyer.
Wer nach den Fraktionssitzungen auf mehr Klarheit gehofft hat, wurde enttäuscht. Die Parteien decken ihre Karten noch nicht auf. SP-Fraktionschefin Ursula Wyss gab lediglich die kaum überraschende Taktik für die Ersatzwahl für Hans-Rudolf Merz bekannt. Die SP werte zuerst für die grüne Herausforderin Brigitte Wyss Stimmen, erklärte Ursula Wyss. Doch das ist nicht mehr als Symbolik, denn wenn sich keine bürgerliche Partei auf die grüne Seite schlage, dann wechsle die SP zu den FDP-Kandidaten, sagte Wyss. Die SP wählt somit in den entscheidenden Wahlgängen Karin Keller-Sutter oder Johann Schneider-Ammann.
Es gibt da unterschiedliche Sensibilitäten, aber die SP-Fraktion wird keine Wahlempfehlung zwischen diesen beiden Kandidierenden beschließen,
sagte Ursula Wyss. Außer Susanne Leutenecker-Oberholzer werte keine Sozialdemokratin, kein Sozialdemokrat den SVP-Kandidaten Jean-François Rim unterstützen.
Die Stimme, die sich bisher öffentlich geäußert hat, ist singulär geblieben und ist auch heute nach wie vor ohne weitere Unterstützung geblieben.
Die SP unterstützt also die FDP und die erwidert den Sozialdemokraten den Gefallen bei der Ersatzwahl für Moritz Leuenberger. Die FDP wähle Simonetta Sommaruga oder Jacqueline Fehr, sagte FDP-Fraktionschefin Gabi Huber.
Wir haben entschieden, dass wir keine Wahlempfehlung abgeben werden. Die FDP-liberale Fraktion erachtet beide Kandidatinnen der SP als wählbar.
Soweit so erwartbar. Spannende taktische Fragen blieben unbeantwortet. SVP-Mann Jean-François Riem könnte im Verlauf der Wahl einen der FDP-Kandidaten aus dem Rennen werfen. Zieht die FDP deshalb an einem Punkt der Wahl einen ihrer Kandidaten zurück? Gibt es Überlegungen, auf wen die Fraktion am besten setzt? Schneider-Ammann oder Keller-Sutter? Die Antwort von Gabi Huber ist lapidar.
Über die Strategien kann und darf und will ich mich nicht öffentlich äußern.
Huber ließ aber durchblicken, dass die Freisinnigen flexibel abstimmen, bei Bedarf auch taktisch umschwenken müssten, von Keller-Sutter auf Schneider-Ammann oder umgekehrt. Es gehe nur darum, den Sitz zu verteidigen.
Das ist das oberste Ziel und dem sind persönliche Sympathien und regionale Gelüste unterzuordnen. Die Fraktion weiß das ganz genau.
Vier der fünf Bundesratskandidaten hatten heute nach Wochen der Gespräche, der Aperos und Interviews den letzten Teil des politischen Vorspiels zu bewältigen. Die CVP lud als letzte Partei die beiden FDP-Kandidaten und die zwei SP-Kandidatinnen zum Hearing.
Schwierige Frage gewesen, das gebe ich gerne zu.
Mir kommt immer in die Schwitze, wenn Fragen gut sind.
Auch Sommaruga und Schneider-Ammann hielten sich also bedeckt nach ihren Auftritten bei der CVP. Die CVP spielte eine wichtige Rolle morgen bei beiden Wahlen. Die Fraktion habe über die verschiedenen Kandidaten abgestimmt, sagte CVP-Fraktionschef Urs Schwaller. Und sie sei zum Schluss gekommen.
Wir werden morgen empfehlen, die beiden offiziellen Kandidaten oder die beiden offiziellen Kandidaten sowohl der SP wie auch der FDP auszuwählen.
Wie viele CVP-Stimmen die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten erhalten, wollte Schwaller nicht verraten. Interessant wäre vor allem, wie viele Christdemokraten bei der Ersatzwahl für Hans-Rudolf Merz ihre Stimme dem Herausforderer Jean-François Riem von der SVP geben. Klar ist nur, Riem erhält keine Mehrheit bei der CVP und weniger Stimmen als Schneider-Ammann oder Keller-Sutter.
Was heißt das jetzt alles für die Wahlen von morgen? Darüber wollen wir mit Oliver Washington im Bundeshaus reden. Beginnen wir mit der SVP-Kampfkandidatur. Wie stehen die Aktien von Jean-François Riem? Wohl nicht sehr gut, wenn wir die Haltung der CVP hören.
Ja, nach dem Entscheid der CVP-Fraktion und den klaren Worten auch von CVP-Fraktionschef Urs Schwaller muss man sagen, Stand heute Dienstagabend, Jean-François Riem hat keine Chancen, außer es würde sich in der Nacht auf morgen hinter den Kulissen noch gewaltig etwas verändern, aber davon gehe ich nicht aus. Jean-François Riem dürfte einen Achtungserfolg erzielen. Er hat die Chance mit den CVP-Stimmen, die er machen wird, und möglicherweise auch mit einigen grünen Stimmen. Er hat mit diesen Stimmen die Chance, einen Kandidaten der FDP hinter sich zu lassen und dann bis zur Schlussrunde zu kommen.
Aber die FDP dürfte den Merz-Sitz schlussendlich verteidigen können. Wiederum Stand heute Abend. Die Frage ist nur, mit wem? Mit Schneider-Ammann oder Keller-Sutter?
Ja, in vertraulichen Gesprächen heute in der Wandelhalle habe ich hier eine klare Aussage gehört, und zwar von Mitgliedern aller Parteien. Die besseren Chancen werden Johann Schneider-Ammann eingeräumt. Da wird erwähnt, dass er besser im Parlament verankert sei als Karin Keller-Sutter. Betont wird zudem seine Erfahrung als Unternehmer in der globalen Wirtschaftswelt. Für viele Parlamentarier ist es offensichtlich wichtig, dass dieses Wissen auch im Bundesrat vertreten ist, und von vielen werden diese Pluspunkte offensichtlich höher bewertet als die Regierungserfahrung von Karin Keller-Sutter.
Vor der FDP-Wahl steht morgen die SP-Wahl an, und außer von der SVP wird der Sitzanspruch der SP von niemandem bestritten. Offen ist nur auch hier, wer macht das Rennen, Sommaruga oder Fehr?
Das ist schwierig zu beantworten, und ich würde auch behaupten, auch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben auf diese Frage heute Abend keine Antwort. Im Moment hört man, dass Simonetta Sommaruga bei der eigenen Partei der SP etwas mehr Stimmen holen könnte, möglicherweise auch bei der FDP. Jacqueline Fehr dafür bei der CVP und den Grünen. Fazit also dieser Rechnung, das Rennen ist offen, und Fazit dieser Rechnung auch die SVP. Die SVP wird letztlich entscheidend mitentscheiden, welche SP-Frau das Rennen machen wird.
Lässt sich sagen, wo die Präferenzen liegen der SVP?
Das lässt sich heute Abend noch nicht sagen, und entscheidend hier wird sein, wie sich die SVP verhalten wird, wenn ihr Kandidat Jean-François Riem bei der SP-Wahl aus dem Rennen fliegt. Die SVP wird dies aber erst morgen früh festlegen, und sie wird dann eben entscheiden müssen, ob sie leer einlegen wird. oder ob sie eine Wahlempfehlung abgeben wird oder ob sie schließlich einfach Stimmfreigabe beschließen wird. Aufgefallen in diesem Zusammenhang sind zwei Äußerungen von letzter Woche. Christoph Blocher sagte da, er würde Jacqueline Fehr wählen. Christoph Mörgerli hingegen meinte darauf, Fehr sei unwählbar. Wenn wir davon ausgehen, dass beide sagten, was sie denken, dann zeigt das, die Meinungen innerhalb der SVP gehen auseinander und wie sich die SVP dann verhalten wird, das wissen wir dann morgen.
Wenn ich das alles zusammenzähle, Oliver Washington, dann haben wir morgen Abend oder Anfang Nachmittag wahrscheinlich schon einen FDP-Bundesrat Schneider-Ammann und wir haben eine SP-Bundesrätin. Offen ist nur, wie sie heißt. Außer der Satz bewahrheitet sich, der da etwa kolportiert wird, dass nie so viel gelogen wird wie vor Bundesratswahlen.
Das hört man tatsächlich. Trotzdem gehe ich davon aus, dass wir morgen eine in Anführungszeichen langweilige Bundesratswahl erleben werden mit einer FDP und einer SP, die ihre Sitze verteidigen können. Mit einem offenen Rennen bei der SP, mit einem Herrn Schneider-Ammann im Vorteil bei der FDP. Aber natürlich eine Wahl mit Spannung, vor allem auch für die Kandidatinnen und Kandidaten. Und auch wenn man alle diese Äußerungen immer mit Vorsicht zu genießen hat, so habe ich eben doch den Eindruck, dass die Mehrheit des Parlaments morgen keine Diskussion über die Parteienzusammensetzung des Bundesrates führen wird. Diese Grundsatzdiskussion, diese steht dann meines Erachtens an für die gesamten Neuerungswahlen in einem Jahr nach den Parlamentswahlen.
Wir werden es sehen morgen. Besten Dank, Oliver Washington. Wenn Sie noch mehr wissen wollen über die Bundesratswahlen, dann sollten Sie weiterhin Radio hören heute Abend. Die Sendung Doppelpunkt Forum sendet live aus dem Hotel Bellevue in Bern, gleich neben dem Bundeshaus. Zu Gast sind die Parteipräsidenten, viele Parlamentarierinnen und Altbundesrat Adolf Oggi. 20 Uhr bis 22 Uhr, Doppelpunkt auf DRS1. Und bei der Wahl selbst sind Sie dabei auf DRS1 und DRS4 News morgen ab 7.15 Uhr oder online als Livestream oder zum Mitlesen mit allen wichtigen Resultaten und Reaktionen unter drs.ch. In zwei Wochen wird am Gotthard-Basistunnel der Durchstich gefeiert. Doch noch ist nicht klar, ob, wie und ab wann Italien bereit sein wird, den enormen Gütermehrverkehr auf den Schienen auch tatsächlich aufzunehmen. In Rom haben sich heute Bahnexperten, Transportminister und Politiker zu einem italienisch-schweizerischen Verkehrskongress getroffen. Die Schweizer zeigten sich skeptisch, die Italiener versuchten zu beschwichtigen. Aus Rom, Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Ungläubig schauten die italienischen Bahnexperten und Vertreter des Transportministeriums, als Werner Wildener, Mitglied der Geschäftsleitung bei der SBB Infrastruktur, erklärte, bis ins Jahr 2030 werden dank des neuen Gotthard-Basistunnels 80% mehr Güter per Bahn nach Italien gebracht. Diese Menge werde auch kommen und der Fahrplan, um diese Masse zu bewältigen, stehe bereits, zumindest in der Schweiz. Der verdutzte italienische Vizetransportminister Roberto Castelli.
Abbiamo sentito che le proiezioni arrivano addirittura con grande precisione.
Wir staunen. Wir haben heute vernommen, wie viel Güter in 20 Jahren anfallen werden. Das heißt, auch wir in Italien wissen nun, was auf uns zukommt und was wir zu tun haben.
Abbiamo sott'occhio esattamente la situazione.
Die diplomatische Formulierung Castellis ist verständlich, denn es ist eher unklar, ob Italien bis 2017, ab dann ist der Eisenbahn Gotthard voll funktionstüchtig, ob Italien auch wirklich die nötigen zusätzlichen Schienen bereitgestellt haben wird. Denn in Italien wird die Finanzplanung nur für 3 Jahre gemacht. Infrastrukturprojekte brauchen aber meist viel länger. Zudem, Italien will seinen Süden an die Frecciarossa anhängen, den Superschnellzug. Das kostet aber riesige Summen. Castelli gibt sich trotzdem zuversichtlich.
No, non c'è ritardo.
Wir sind mit den Vorbereitungen nicht im Rückstand. Wir prüfen, wie wir bestehende Strecken optimieren können. Wir haben uns verpflichtet, dass auf italienischem Boden kein Flaschenhals entsteht und das werden wir auch einhalten.
Rispetto al versante a nord delle Alpi.
Sein Chef, Infrastrukturminister Altero Matteoli, sagt das Gleiche. Aber auf die Frage, ob Italien überhaupt genug Geld hat, um das alles zu finanzieren, sagt er:
Serve anche alla Svizzera, quindi è ovvio che ce l'aspettiamo.
Auch die Schweiz soll etwas an die Infrastruktur in Italien zahlen. Das ist ja klar, dass wir das erwarten. Schließlich, so Matteoli, profitiere die Schweiz auch davon, wenn der Bahnverkehr weiter nach Süden abfließe. Sein Vize Roberto Castelli will keinen diplomatischen Zwist mit der Schweiz und beschwichtigt sofort.
Ma al momento no, mi pare che la Svizzera la sua parte l'abbia già fatta abbondantemente con la realizzazione del traforo, no?
Mir scheint, die Schweiz hat mit dem Bau des Gotthard schon einen großen Beitrag geleistet für den europäischen Bahnverkehr. Das dürfte wohl genügen. Es sind aber solche Äußerungen aus Rom, die in der Schweiz den Verdacht aufkommen lassen, dass Italien bis in 7 Jahren nie parat sein wird, den Mehrverkehr aufnehmen zu können und dass deshalb an der schweizerisch-italienischen Grenze ein bahntechnischer Flaschenhals entsteht. Eindringlich warnte deshalb Werner Wilderner von der SBB die Italiener vor den Gütermassen, die da kommen werden. Frage an ihn deshalb. Es klingt so, als glaube er nicht so recht an die Italiener.
Nein, so darf ich das nicht sagen. Ich hoffe immer noch, dass die das bauen.
Die Skepsis ist aber zu hören.
Massimo Agostinis in Rom. Skeptisch, ob die NEA-Südanschlüsse rechtzeitig gebaut werden, waren nicht nur die Schweizer Teilnehmer am Verkehrskongress. Skeptisch sind auch in Norditalien viele. Der Region droht ein Verkehrsinfarkt auf Straße und Schiene. Alexander Grass hat sich umgehört.
Die Zukunft der Güterbahnen in Italien lässt sich nicht besichtigen an mächtigen Baustellen, so wie in der Schweiz, sondern es sind vorerst Berge von Papier. Und das beunruhigt Vizedirektor Giuliano Asperti. Er ist in der industriellen Vereinigung der Lombardei zuständig für Verkehrsfragen.
Non si rende conto cosa vuol dire che dal Gotthardo invece che 22.000 tonnellate, 22 milioni di tonnellate.
Man sei sich noch nicht klar geworden, sagt Asperti über die Staatsbahn Trenitalia und den Infrastrukturminister in Rom, was es bedeute, wenn vom Gotthard statt 22 Millionen Tonnen 55 Millionen Tonnen kämen.
Quando tu trasporti più merci in un'area produce più ricchezza.
Mehr Transporte bedeuteten mehr Reichtum, mehr Umsatz, mehr Arbeit. Der Gotthard-Basistunnel bringe tiefere Kosten im Verkehr mit den Kunden in Europa. Alles in allem ein Wachstum von 500 bis 700 Millionen Euro pro Jahr. Wenn aber die Anschlüsse an die neue Gotthardbahn nicht rechtzeitig fertig würden, argumentiert die Asso Lombarda, dann belaufe sich der Schaden auf 400 Millionen Euro jährlich. Für einmal zielt die Kritik des industriellen Vertreters in dieselbe Richtung wie jene der Umweltorganisation Legambiente. Legambiente-Vizedirektor Andrea Poggio.
Forse ancora più drammatico è la perdita di capacità del principale operatore.
Am dramatischsten sei die Unfähigkeit der Staatsbahn Trenitalia, neuen Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen. Trenitalia verliere Marktanteile und zugleich tue die Staatsbahn alles, um sich Konkurrenten vom Leib zu halten. Gemeint ist damit zum Beispiel die schweizerische Hubag, die größte Anbieterin im alpenquerenden kombinierten Verkehr. Aus politischen Gründen hat Trenitalia den Bau eines neuen Hubag-Terminals verhindert. Dabei ist der Mangel an Terminals eines der größten Probleme beim Ausbau der alpenquerenden Güterbahnen. Hubag-Direktor Bernhard Kunz.
Die Terminals nach wie vor, das wird immer das größte Problem sein. Wir wären auch bereit zu investieren. Zum einen will sich Trenitalia aus dem Güterverkehr zurückziehen. Auf der anderen Seite will man aber nicht, dass ausländische Firmen investieren.
Aber nicht nur fehlende Terminals sind ein Problem. Der Hauptteil des Schweizer Transitverkehrs führt über die 100 Jahre alte und 80 Kilometer lange eingleisige Luino-Strecke.
Also bereits heute ist das der eigentliche Flaschenhals auf dem Korridor Rotterdam-Genua.
Und ein entscheidender Ausbau sei nicht vor 2040 geplant, sagt Kunz. Die Luinobahn und die fehlenden Terminals sind ein Problem, aber auch der Ausbau der Strecke von Como nach Mailand ist eines. Seit 1994 gibt es Studien und Pläne, aber in der Liste der italienischen Bahnprojekte rangieren die 4 Gleise von Como Richtung Mailand fast zu hinterst. Toni Eder vom Bundesamt für Verkehr leitet jene Arbeitsgruppe, die die langfristige Eisenbahninfrastrukturplanung zwischen der Schweiz und Italien koordiniert.
Wenn man das anschaut, jetzt die Züge 2008 zwischen Chiasso und Milano, dann sind das 174 Züge und im Jahr 2020 haben wir eine Planung von etwa 350 Zügen.
350 Züge statt 174 und das auf einer Strecke, die heute schon überlastet ist. Von heute zwei Spuren soll die Strecke von Como bis Serenio auf vier Spuren und von Serenio Richtung Osten, Richtung Bergamo ausgebaut werden. Es handelt sich um milliardenteure Projekte und das im hochverschuldeten Italien.
Das Problem ist einfach, ob sich diese Dinge verschieben werden auf der Zeitachse, und zwar wegen fehlender oder knapper Finanzmittel oder anderer Priorisierung. Und dort haben wir zwar die Zusicherungen von Italien, aber wie sich das entwickelt, ist offen und da haben wir gewisse Sorgen, ja.
Eder erwartet, dass in Italien der Finanzierungsbeschluss für die Strecke Como-Serenio im Jahr 2013 erfolge. Dann reiche die Zeit bis zur Eröffnung der Basistunnels. Er sei überzeugt, dass es klappe. Vielleicht nicht zu 100%, vielleicht mit ein, zwei Jahren Verspätung. Aber am Ende, hofft Toni Eder, werde es funktionieren.
Alexander Grass im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieris. Die weiteren Themen hier. Ausgezeichnete Idee im Umgang mit Alzheimer-Kranken. Vorschlag für die Zukunft des Zürcher Schiffbaus und demokratischer Fight gegen die Abwahl in Virginia. Spektakulär, aber hoffnungslos. Außergewöhnliches geschieht am heutigen Welt-Alzheimer-Tag in Bern. Vier Beamte des Nachrichtendienstes erhalten einen Preis für ihren Einsatz zugunsten eines Arbeitskollegen und Vorgesetzten. Der Mann war mit 53 Jahren an Alzheimer erkrankt, einer Demenzerkrankung, die eine Abnahme der Gehirn- und Gedächtnisleistung zur Folge hat. Das Außergewöhnliche daran, die Beamten bieten ihrem kranken Kollegen weiterhin einen geregelten Alltag am Arbeitsplatz und damit enorme Lebensqualität. Es ist ein Beispiel, das Schule machen müsste. Denn an Alzheimer erkranken nicht nur Menschen im hohen Alter, sondern immer mehr auch Leute, die noch mitten im Arbeitsleben stehen. Der Bericht von Daniel Eisner.
Bis vor 2,5 Jahren war der Chefbeamte, nennen wir ihn Herr Meier, bei vollen Kräften und eine verdienstvolle Arbeitskraft in einem sensiblen Bereich des Nachrichtendienstes. Mit der Alzheimer-Diagnose wurde alles anders. Der Alltag am Arbeitsplatz und zu Hause musste von Grund auf neu organisiert werden. Für Roland Schneider, stellvertretender Abteilungsleiter und einer der vier Preisträger, war klar:
Unser Kollege hat lange Jahre hier gearbeitet, hat einen guten Job gemacht. Wir wollten ihn vom Dienst her und von uns persönlich her einfach nicht hängen lassen.
Deshalb suchten er und seine Kollegen eine Lösung in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung des VBS, einem Vertrauensarzt und mit der Frau des Erkrankten. Im frühen Stadium der Krankheit begab sich Herr Meier etwa 4-mal in der Woche in sein Büro im Nachrichtendienst. Von den Aufgaben im sensiblen Bereich wurde er entbunden, die Kollegen teilten ihm Arbeiten zu, die er bewältigen konnte. Von einem großen Aufwand für die Betreuung will Kollege Roland Schneider nicht sprechen.
Es geht mehr darum, mit ihm in die Pausen zu gehen, Mittagessen zu gehen. Also ich denke nicht, dass der Aufwand hier als massiv zu bezeichnen wäre. Also das geht so nebendurch.
Gleichzeitig werden die Angehörigen entlastet. Eine Win-Win-Situation, sagt Frau Meier, die Ehefrau des Erkrankten.
Es gibt eine Tagesstruktur, am Morgen aufstehen, sich entsprechend anziehen, 9 Uhr Rapport, dann etwa 2-2,5 Stunden vielleicht im Büro. Das ist ein sehr schöner Tag. Ist auch für mich ein strukturierter Tag. Ich bin voll berufstätig. Und die Bereicherung, denke ich, ist für alle Beteiligten sehr groß.
In diesem Fall hätten alle Involvierten einen idealen Weg gefunden, meint Andreas Studer, leitender Arzt Psychogeriatrie am Felix-Platter-Spital in Basel, anerkennend. Einen Weg allerdings, den es extrem selten gebe.
Meine Erfahrungen sind vielleicht leider so, dass Personen, die vor 65 Jahren, also vor der Pensionierung an Alzheimer erkranken, relativ schnell aus dem Arbeitsprozess ausscheiden.
Heute leiden weltweit Millionen von Menschen an Alzheimer und es werden in Zukunft noch viele Millionen mehr, da die Bevölkerung immer älter wird. Fachleute sprechen von der größten Herausforderung, vor der wir stehen. Die Krankheit ist nach wie vor unheilbar, adäquate Medikamente gibt es nicht. Die Wissenschaft hat jedoch in umfangreichen Studien nachgewiesen, dass Therapien oder sonstige Maßnahmen ohne den Einsatz von Heilmitteln sehr wohl ihre Wirkung haben. Deshalb fordern Fachleute wie Andreas Studer von der Alzheimer-Vereinigung, dass die nicht-medikamentöse Behandlung bei der Betreuung einen festen Platz bekommt.
Weil wir gesehen haben, dass Erfolge möglich sind und ich hoffe und nehme an, dass andere Organisationen, Stiftungen und so weiter sich das ebenfalls auf die Fahne schreiben und dann mehr Geld für diesen Teil der Forschung zur Verfügung steht.
Der Zustand des heute 56-jährigen Herrn Meyer hat sich inzwischen rapide verschlechtert. Heute ist es ihm nur noch ein bis höchstens zweimal in der Woche möglich, seinen vertrauten Arbeitsplatz im Nachrichtendienst aufzusuchen. Dennoch, die Signale, die er seinem engsten Umfeld vermittelt, sind für Frau Meyer von unschätzbarem Wert.
Er zeigt eine sehr, sehr große Dankbarkeit und ich glaube, das ist in der täglichen Begegnung für alle Beteiligten mit einer Person, die eine weitesten Sinn Alzheimer-Erkrankung hat, eine sehr, sehr große Bereicherung, so man denn die Zeichen auch zu lesen versteht.
Theaterregisseure, Schauspielerinnen und die Zuschauer waren begeistert, als heute vor 10 Jahren mit einer Inszenierung des damaligen Schauspielhausdirektors Christoph Marthaler die Bühne des Zürcher Schiffbau eingeweiht wurde. Die Halle der ehemaligen Kesselschmiede der Escher Wies AG ist einer der speziellsten Theaterräume im deutschen Sprachraum. Doch der Schiffbau hat auch zu großen Diskussionen geführt, weil er ein Loch in die Kasse des Schauspielhauses gerissen hat. Ein Loch, das bis heute nicht gestopft ist. Klaus Ammann zur umstrittenen Bühne im Zürcher Industriegebiet.
Christoph Marthalers Hotel Angst hatte heute vor 10 Jahren Premiere in der grossen Halle des umgebauten Zürcher Schiffbaus. Der Abend voller ironischer Anspielungen, Politkabarett-Einlagen und harmonischem Chörligesang kam beim Publikum sehr gut an. Der laute Jubel im Schiffbau wurde bald vom Trubel um dessen Finanzierung übertönt. Der Betrieb der ehemaligen Industriehalle als Theaterspielstätte verursacht ungeahnte Kosten. Bühnen und Tribünen müssen aufwendig auf- und abgebaut werden. Gleichzeitig passen viel weniger Zuschauer in den Schiffbau als in den altgedienten Pfauen. Christoph Marthalers Zürcher Zeit nahm unter anderem wegen den Problemen mit dem Schiffbau ein frühes Ende. Sein Nachfolger Matthias Hartmann verzichtete in seiner letzten Spielzeit aus Kostengründen gar ganz auf Eigenproduktionen dort. Vor einem Jahr nun hat Barbara Frey das Ruder als Schauspielhausdirektorin übernommen. Und sie setzt wieder voll auf den Schiffbau. Denn dieser sei einzigartig in Europa.
Weil er natürlich auch eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Dann hat man dort natürlich die ganzen Werkstätten, man hat die Ateliers, man hat oben noch Büros und so. Also es ist eine wahnsinnige Ballung von produzierender und dann auch darstellender Kraft. Wir hatten jetzt Freunde da aus Berlin. Und Berlin hat ja nun weiß Gott einiges zu bieten. Aber das haben die gesagt, sowas haben sie noch nie gesehen. Das ist einfach ungeheuerlich.
Barbara Frey ist deshalb erleichtert, dass sich eine Lösung für die finanziellen Probleme des Schiffbaus abzeichnet. Die Stadt Zürich will die künstlerische von der finanziellen Verantwortung trennen. Dazu hat sie den buchhalterischen Wert der Immobilie Schiffbau massiv reduziert und will diese nun an eine separate Schiffbau AG verkaufen. 2/3 des Kapitals dieser neuen Gesellschaft schießt die Stadt ein und übernimmt damit das Risiko dieser neuen Lösung. Norbert Müller, Stabschef der Stadtpräsidentin und Schauspielhausverwaltungsrat, ist überzeugt, dass sich dies für die Stadt lohnt.
Aus meiner Sicht war der Schiffbau der Beginn eigentlich dieser Aufwertung dieses ganzen Quartiers und hat dort einen Fixstern oder einen Leuchtturm gesetzt. Und ich glaube, der Schiffbau wird ein absolut zentraler Punkt für die Entwicklung des ganzen Kreis 5 und der ganzen Urbanisierung in diesem Bereich.
Wenn das Zürcher Stadtparlament dem Vorschlag des Stadtrates nach den Herbstferien wie erwartet zustimmt, dann wird der Schiffbau bereits in der kommenden Theatersaison das Budget des Schauspielhauses nicht mehr belasten. Und dann, so hoffen die Verantwortlichen, wird ausschließlich die Kunst im ehemaligen Kesselhaus den Ton angeben. Ja, ich wette, und ich möchte gerne das Schätzchen haben.
wie der Schiffbau ins Trockene gebracht werden soll. Das war Klaus Ammann aus Zürich. Jetzt ist es 18 Uhr und gut 36 Minuten, das Echo-Dossier. Die Meinungsforscher in den USA sind sich einig. Sie sagen den Demokraten bei den Vorwahlen im November eine schwere Niederlage voraus. Denn die Obama-Euphorie von 2008, die ist verflogen. Und so droht auch Tom Perriello die Abwahl. Der 36-Jährige hatte vor 2 Jahren überraschend einen erzkonservativen Wahlkreis in Virginia gewonnen und zog für die Demokraten ins Repräsentantenhaus ein. Doch kampflos will der junge Senkrechtstarter nicht aufgeben. Wie sich Tom Perriello gegen den Abwärtstrend wehrt, mit welcher Strategie die Demokraten doch noch gegen die Republikaner punkten wollen, das zeigt die Reportage von Peter Vögeli aus Virginia.
What makes me the most angry is for our representatives in Congress voting differently than what they know their constituents back home want.
Am meisten ärgert mich, dass die von uns gewählten Abgeordneten in Washington nicht unsere Positionen vertreten, schimpft ein aufgebrachter Wähler in Lynchburg, Virginia. Gemeint ist unter anderem der demokratische Abgeordnete Tom Perriello, der 2008 sensationell die Wahl im konservativen 5. Distrikt in Virginia gewinnen konnte, mit einem hauchdünnen Vorsprung von 727 oder 0,002% der Stimmen und der den Republikaner Virgil Good nach 38 Jahren oder 19 Wahlsiegen in Serie aus dem Amt kegelte. Perriello war Teil des blauen Wunders, dass Virginia, das vor allem bei Präsidentschaftswahlen traditionell rot, also republikanisch wählt, im Jahre 2008 blau, also demokratisch verfärbte. Doch nun steht Perriello, wie viele Demokraten, mit dem Rücken zur Wand, denn er befürwortete die Gesundheitsreform, das Konjunkturpaket, ein Klimaschutzgesetz und ist damit zu oberst auf der schwarzen Liste der regionalen konservativen Tea Party-Bewegung. Er stimmte wie die demokratische Führung im Weißen Haus und im Kongress, Barack Obama, Nancy Pelosi und Harry Reid, das verhasste Feindbild der Konservativen.
Do we want another cycle of Obama, Pelosi, Reid? I think not.
Der lokale Vertreter der Tea Party publizierte im Internet sogar die Adresse von Perriellos Bruder mit der Aufforderung, mal vorbeizuschauen. In der Meinung, es handle sich um Perriello selbst. Das FBI untersucht nun, wer eine Gasleitung im Garten des Bruders zerschnitten hat. Perriello setzt in seinem Wahlkampf auf die Strategie «All politics is local», Politik ist letztlich immer lokal.
Most of this election was about anger towards anyone in charge, and that meant the Democrats. But everyone said all along, after Labor Day, it's about the individuals on the ballot. It's about saying, well, we know we're upset about the economy, let's see which of these guys has a better plan.
Jetzt in der heißen Wahlkampfphase gehe es nicht mehr um den diffusen Zorn gegen die Regierenden in Washington, sprich die Demokraten, sondern ganz konkret um die Kandidaten in den einzelnen Wahlkreisen, sagt Perriello. Und das hat etwas. Nationale Umfragen sind nur beschränkt aussagekräftig, denn gewählt wird in 435 einzelnen Wahlbezirken. Es geht um 435 Einzelwahlen. Es geht in Amerika mehr als in parlamentarischen Systemen auch um die Personen, und dass Perriello kompetent ist, daran zweifeln selbst seine Gegner nicht. Auch nicht, dass er mutig ist. Im vergangenen Sommer traute er sich in stundenlangen unzähligen sogenannten Townhall-Meetings in die Höhle des Löwen, stellte sich aufgebrachten Tea-Party-Mitgliedern und verteidigte die Gesundheitsreform. Er sei vielleicht der mutigste von allen 235 Demokraten im Repräsentantenhaus, sagt Todd Metcalf, der im Stab der Führungsspitze der Demokraten im Repräsentantenhaus in Washington sitzt.
He has been among our members perhaps the bravest, the most on the ground, willing to go into the lion's den and like answer questions and get attacked and, you know, and whatever else.
Und sogar seine Gegner wie Ed Markey, Chef der Organisation American for Prosperity in Virginia, die hinter Tea Party ähnlichen Bewegungen steht, lobt ihn für seinen Mut.
We applauded Tom Perriello last year when he announced his town hall schedule and that he was going to do 21 or 22 town halls throughout the district.
Perriello hat sogar das direkte Gespräch mit der Tea Party gesucht, denn der Kandidat der Republikaner, Robert Hurd, ist kein Tea Party-Mitglied, sondern gehört eher zum Partei-Establishment. Perriello dürfte aber kaum viele Stimmen der Tea Party gewinnen, aber immerhin, es gibt Erfolge zu verzeichnen.
One, two, three. Yeah!
An diesem milden Herbstabend, einem der zauberhaften Tage des berühmten Indian Summer, kann Perriello im ländlichen Lovingston mit vielleicht 1000 Einwohnern ein Wahlkampfbüro eröffnen, gesponsert von einem Republikaner. All politics is local, das gilt besonders ausgeprägt in Amerika. Landesweit aber kämpfen Demokraten, Republikaner und die Tea Party um die Deutungshoheit, wer eigentlich das Volk vertritt. Die Tea Party-Siegerin in Delaware, Christine O'Donnell, die vergangenen Dienstag überraschend die republikanische Nomination gegen einen Vertreter des Partei-Establishments gewonnen hat, hielt eine typische Siegesrede nach dem Motto: Wir sind das Volk.
Don't ever underestimate the power of we the people. We the people will have our voice heard in Washington DC once again.
Die Demokraten wiederum präsentieren sich als die Vertreter der Mittelklasse, zum Beispiel indem sie die Steuererleichterungen, die Präsident Bush eingeführt hat, nur bis zu einem Einkommen von $250,000, also für die Mittelklasse, nicht aber für die Reichen, weiterlaufen lassen wollen. Tom Perriello meint deshalb:
To me, this is going to come down to the question of who's standing with working and middle class folks.
Nicht überall funktioniert das. 31 Demokraten im Repräsentantenhaus vertreten Wahlkreise, in denen sie Steuersenkungen auch für die Reichen vertreten müssen, um zu bestehen. Alle Demokraten aber warnen vor Geldgebern, die hinter der Tea Party-Bewegung stehen. Ein Thema, das liberale Medien in den USA sorgfältig recherchiert haben. Tom Perriello:
On the other side, they have millions of dollars pouring in from the health insurance companies and the oil companies, and they come up with nice words about freedom this and prosperity that, but these are being funded by some of the worst outsourcers of American jobs in our country's history.
Be very careful about who's writing the check.
Es gelte aufzupassen, wer die Schecks unterschreibe. Entscheidend vor allem für die Demokraten sei, die unabhängigen Wähler, die 2008 für Obama gestimmt haben, an die Urnen zu locken, sagt Perriello-Anhänger Dave.
The hard part for the Democrats will be to get the people out to vote.
Wir müssen den Wählern klar machen, dass die Republikaner die Gesundheitsreform, wenn nicht abschaffen, so doch blockieren wollen, sagt Dave.
We have to get people who like healthcare to go to the polls, because otherwise healthcare will go away.
Denn überraschenderweise ist laut Umfragen die Gesundheitsreform zwar bei 45% der Bevölkerung sehr unbeliebt, aber viele möchten sie trotzdem nicht wieder abschaffen. Das bestätigt Norman Ornstein vom konservativen Think Tank American Enterprise in Washington.
You've still got about 43-45% of voters who are not supportive of it, but you have a clear majority that says it shouldn't be repealed.
Tom Perriello kämpft in Virginia mit allem, was er zur Verfügung hat. Sogar mit einem matten Witz. In Anspielung auf seinen politischen Gegner Robert Hurt von den Republikanern sagt Perriello vor seinen Anhängern: Wir können uns doch einfach keine Welt voller Schmerzen, full of hurt, erlauben.
I just think we can't afford a world of hurt. We have had.
Das war das Echo-Dossier aus Virginia von Peter Vögeli. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Roman Villinger, für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.